Willkommen zu den Podcasts der Bruderschaft der Schwarzhäupter. In persönlichen Gesprächen mit dem Journalisten Alexander Welscher erzählen unsere Mitglieder von ihrem Leben, ihrem Weg in die Bruderschaft und ihren Erinnerungen an bedeutende geschichtliche Ereignisse.
Willkommen zu einer neuen Folge des Schwarzenhäupter-Podcasts aus Tallinn. Im Gespräch mit Alexander Welscher begrüßen wir heute Jussi Pärnpuu, eine prägende Figur des baltischen Automobilsektors. Der studierte Germanist und ehemalige Lehrer fand in den turbulenten 90ern eher zufällig den Weg in die Wirtschaft. Eine Reise vom Pult direkt in die Vorstandsetagen. Im Gespräch teilt Jussi Pärnpuu persönliche Einblicke. Kindheit in Tallinn, eine Welt geprägt von Holzheizungen und den Geschichten seiner Großmutter. Viel Vergnügen. Aufzeichnung Jan Tischer. Produktion Gerd Hagmeier-Gaverus.
Herzlich willkommen bei der neuen Folge des Podcasts der Bruderschaft der Schwarzen Häupter zu Rewa. Mein Name ist Alexander Welscher und ich begrüße heute Jussi Pärnpuu hier im Schwarzen Häupter Haus für Sie. Was bedeutet das Haus für dich? Was bedeutet dich der Ort, an dem wir uns heute unterhalten?
Das Haus bedeutet für mich ganz, ganz viel. Ich bin ein gebürtiger Talliner. Und ich kann das Haus erinnern, seitdem ich ganz klein war. Wir haben mit Großmutter immer in der Altstadt lange Spaziergänge gemacht. Und meine Großmutter wusste die Stadt ganz, ganz gut, weil vor russischer Okkupation lebte sie schon hier ganz lange und hatte eigene Nähwerkstatt. Und dann, sie wusste über alle, und sie hatte ihre Werkstatt auch am Rande der Altstadt. Und sie wusste über alle Häuser sehr, sehr viel. Und schon, ich glaube, ich war vielleicht 5, 6 Jahre alt, als die Tür mit Mohrenkopf mich sehr interessiert hat. Und auch wenn während der russischen Zeit das Haus war immer auf dem Bild und war feste Bestandteil der Stadt, so dass ich bin mit dem Haus gelebt, mein ganzes Leben. Und ich kann mir sehr gut erinnern, was hier alles passiert ist. Das Haus war sehr, sehr viel benutzt als Austragungsort für verschiedene Kulturveranstaltungen. Dann, ich kann mir sehr gut erinnern, wenn 1980 war Olympische Segelregatta in Tallinn. Und wie dann das Haus restauriert wurde. Und dann haben wir das polnische Arbeiter gemacht und es war für uns ein Wunder, wie gute Arbeit die geleistet haben. Dann, nach Restitution der Unabhängigkeit, war das Haus auch sehr wichtiger Ort. Es war, ich glaube, Herbst 91, als schwedische König kam zum Staatsbesuch. Die gesamte Veranstaltung und Abendessen hier im Haus, das wurde im Fernsehen live übertragen und das war eine so große Sache. Das Haus ist für mich sehr stark präsent gewesen.
Wann warst du das erste Mal hier dann als Bruder?
Erste Mal als Bruder war ich hier, glaube ich, 2005. Ja, jetzt 20 Jahre. Es war schon ein anderes Gefühl, hierher zu kommen. Und danach? Jedes Jahr? Mindestens zweimal? Ja, aber das war ein ganz anderes Gefühl, als Bruder hier zu sein. Es ist 2005. Ich war Ende 30er Jahre alt. Und dann damals gab es noch jede Menge von älteren Brüdern, die aus Vorkriegszeit kamen. Und ich war beeindruckt. Zitterte ein bisschen, wusste nicht, wie man sich benimmt. Und es war schon sehr, sehr interessant, aus der Seite zu betrachten, wie das abläuft.
Und was waren die Empfindungen? Wie ist es abgelaufen? Ist es so gewesen, wie du es dir vorgestellt hattest?
Überhaupt nicht. Es war viel freundlicher und lockerer, als ich das erwartet habe. Es war echt gesellig war das alles. Und das hat mich auch beeindruckt, weil die damaligen älteren Brüder, die alle stammten aus, nicht alle, aber sehr viele stammten aus deutsch-baltischen Adelfamilien, und die Namen bedeuteten für uns sehr, sehr viel. Wir wussten doch, wer hatte wo gut, wer hat was gemacht, die Familien. Und also eigentlich war das ganz komisch, dass sehr alte adligen Familien mit sehr bekannten Namen, sehr viel estnische Geschichte war mit diesen Herren verbunden, auch in der Stadt, auf dem Land, und dann zusammen mit diesen Herren sitzen und zu sehen, dass das alles so gesinnig ist. Weil für uns gebürtige Essen, wir haben niemand Adel gehabt. Und das war etwas sehr, sehr Fernes und Fremdes für uns. Ja, und das war schon ganz, ganz interessant, das alles. Und dann fing das eigentlich das Bruderleben an. Damals, als ich Bruder wurde, gab's eigentlich kaum estnische Brüder. Urmas war vor mir und sonst niemand. Ja, und dann fing das Bruderleben an. Und ich glaube, dass ich bin immer auf aktiveren Seite der Brüder gewesen, weil was mich von Anfang an richtig beeindruckte, war, dass niemand weiß genau, wann war das Kragen gefasst wurde. Aber wahrscheinlich war das späte 14. Jahrhundert. Und was mich richtig befasst hat, ist das, dass das, was späte 14. Jahrhundert als richtig galt, ist auch heute aktuell. Und das ist ja auch wahrscheinlich ein Grund von vielen, warum die Bruderschaft dieses Jahr 625. Jahrestag sieht.
Weil sie Werte vertritt, die immer noch aktuell sind.
Die waren aktuell vor 600 Jahren oder 650 Jahren, sind genauso aktuell auch heute.
Wie bist du damals zur Bruderschaft gekommen?
Wir hatten geschäftlichen Kontakt mit Ralf. Und Ralf hat das mir vorgeschlagen, war auch mein Begleitbruder. Und eigentlich war das ein Zufall. Und ich habe auch, vor dem Ralf mir das vorgeschlagen hat, ich habe sehr ernst darüber nachgedacht, ob das zu tun oder nicht. Ich habe wirklich nachgedacht. Diese Entscheidung kam nicht leicht. Und heute bin ich sehr froh, dass Ralf mir das vorgeschlagen hat.
Was waren die Argumente, die damals dafür oder dagegen sprachen? Was hast du dir damals, du hast deinen Kopf zerbrochen?
Dafür sicherlich Bruderschaft als solche. Aber ich war damals, glaube ich, 38 Jahre alt. Geschäftlich. Ich machte sehr, sehr viel. Ich hatte überhaupt keine Zeit und Energie für etwas anderes. Und meine erste Erwägung war, ob ich hier als ein gebürtiger Este, ob ich hier überhaupt reinpasse, hatte ich keine Ahnung. Zweitens, ich zweifelte, ob ich Zeit und Energie dafür habe. Und das war's.
Und dann hast du aber entschieden, du passt hier rein.
Ja, das wusste ich nicht. Aber das war faszinierend herauszufinden.
Aber jetzt sagst du, es
aufpasst. Aber Bruderschaft hat auch mit 20 Jahren hat enorm geändert. Wir haben viele Sachen gemacht. Dann, es gibt wirklich viel estnische Brüder dabei. Als ich angenommen wurde, wurde Bruderschaft die ganze Zeit kleiner. Und das war mittlerweile, es war irgendwann Anfang der 10er Jahre, war schon kritisch klein. Aber jetzt, Bruderschaft wächst sehr gesund und wird eine sehr gute Zukunft haben. Es ist auch viel jünger geworden. Und ich sehe hier weitere hunderte Jahre vor der Bruderschaft.
Und wie sichtbar ist die Bruderschaft aus deiner Sicht in Estland?
Also es ist sichtbarer, als das lange Jahre war. Heute schon Leute wissen, dass es da ist. Zum Beispiel gestrige Ausstellungseröffnung in der Stadtmuseum ist ein sehr gutes Zeichen, weil ich war da, ich habe mit vielen Menschen gesprochen und die Menschen wussten auch ohne Ausstellung erstaunlich viel über Bruderschaft. Und wir haben auch so ziemlich alles gemacht, was in unsere Kräften ist, um Bruderschaft sichtbar zu machen. Vorgestern hier im Haus war Konzert, 400 Zuschauer, Bruderschaft hat ein wenig Konzert gesponsert, war auch sehr sichtbar. Und wenn eine, nützen wir jetzt ein modernes Wort, logische und holistische Möglichkeit gibt, Aufmerksamkeit auf Bruderschaft zu richten, dann tun wir das unbedingt. Und das hat auch Früchte getragen.
Und diese Aktivitäten sollten aus deiner Sicht dann auch fortgesetzt werden.
Ja, unbedingt. Unbedingt fortsetzen und mehr machen.
Was schwebt dir da so vor?
Ich glaube, dass es ist Zeit, dass Bruderschaft eine strategische Richtung der Aktivitäten entscheidet. Und wir müssen in der estnischen Gesellschaft sehr, sehr positiv sichtbar sein. Weil gesamte Gerangel und hin und her mit dem Haus hat zu lange gedauert und es ist negativ. Und ich glaube, wir sollen uns konzentrieren. Es kann mehrere Sachen sein natürlich, aber eine Sache zum Beispiel, zu unterstützen junge estnische klassische Musiker. Das Haus hier ist immer mit Musik verbunden worden und ist auch heute sehr stark mit Musik verbunden. Und wir müssen uns so positionieren, dass Schwarzenhäupter sind Musikfreunde. Dann klappt das Bild zusammen. Und wenn wir auch ganz wenig die klassische junge Musiker unterstützen können, ist das schon eine große Sache. Ich will darüber auch mit Brüdern sprechen, dass jeder denkt nach, welche sind Anknüpfungspunkte und Kontakte im deutschsprachigen Raum mit klassischer Musikbildung. Vielleicht können wir manche Türe öffnen. Das ist so positive Sache. Presse interessiert sich darüber. Wir können darüber jede Zeit sprechen. Und wir tun das, was Gutes auch.
Die sollten dann auch idealerweise im Schwarzhaupthaus auftreten.
Genau.
Wie siehst du Bewegung in dem Streit mit der Stadt jetzt? Bist du da beteiligt auch bei den, ja, bei den Gesprächen?
Bewegung war da. Wir haben mit Bruder Thomas dieses Jahr sehr, sehr viel gemacht, um das weiter zu bewegen. Wir haben jetzt keinen Ansprechpartner wegen die Wahlen. Aber wir sind gleichgesinnt mit dem Staat und wir haben mit dem Staat das Thema sehr ernsthaft vorgenommen. Wir haben das gleiche Verständnis und es wird klappen. Estland ist zum Glück das Land, wo die Gesetze gelten. Und da gibt's eigentlich keinen anderen Ausweg. Was wir dieses Jahr errungen haben, ist das, dass das Thema ist frisch auf den Tisch im Finanzministerium. Wir haben gleiches Verständnis. Die Kontakte und Gespräche mit der Stadt, solange es gab Ansprechpartner, waren sehr positiv. Wir haben ganz konkrete Vorschläge gemacht, wie das Haus als Kulturstätte weiter funktioniert. Und da gibt's Verständnis. Jetzt ist das erste Mal, ist da ein Basis, von dem weiter zu bewegen. Jetzt kommt sehr viel drauf an, wer ist nächste Bürgermeister, wer sind die Stellenvertreter der Bürgermeister und wie werden sich parteipolitische Kräfte, wie etablieren sie sich? Es ist jetzt komplett durcheinander. Aber wir haben gutes Basis, wo auf dem weiterzugehen.
Traust du dir eine Prognose abzugeben, bis wann eine Lösung gefunden werden kann?
Es kann schneller gehen, als wir erwarten. Weil heute ist vereinbart, wie das technisch stattfinden könnte. Und alle beteiligten Seiten verstehen das auch gleich, wie das stattfinden könnte. Und das ist jetzt das erste Mal überhaupt, wenn das soweit ist. Und Start würde das sofort machen. Jetzt kommt drauf an, wie viel kriegerische Lust die Stadt hat, ob überhaupt hat, weiß ich nicht.
Das heißt, du möchtest aber keine Jahreszahlen
nennen? Nein.
Das ist, so weit sind wir noch nicht, dass wir das.
So weit sind wir nicht, aber das, es ist nicht überhaupt nicht ausgeschlossen, dass es kein halbes Jahr mehr dauert.
Hm. Und wie sollte dann das Haus genutzt werden, wenn es die Schwarzhäupter dann
Das Haus wird genutzt, genau wie heute. Das wird Heim für Tallinner Philharmonie sein. Wir kriegen uns ein paar Räumlichkeiten, die wir wirklich nutzen können dann. Und so geht's weiter.
Wie sollten die genutzt werden, die Räume aus deiner Sicht? Sollte man ein Museum machen oder ein...
Du meinst unsere Räume? Ja. Ich glaube so, dass wir müssen die Regeln vereinbaren, aber es wäre doch logisch, dass entsprechend der Regeln alle Brüder, die hier sind, können das benutzen.
Und für was sollen sie die dann nutzen, die Räume? Du meintest ja vorhin, wir sollten mehr sichtbar werden, die Bruderschaft sollte mehr in die estnische Bevölkerung hineinwirken, dann wären ja die Räume dafür auch geeignet.
Ja, genau. Und vorher wollte ich auch sagen, dass es ist meiner Meinung nach wichtig, dass jeder Bruder, wenn wir den denken auf die Sichtbarkeit oder etwas anderes, dass jeder Bruder zeigt Initiative. Alle Ideen sind gut. Und so geht es besser weiter.
Was bedeutet für dich die Bruderschaft? Was ist sozusagen der größte Nutzen, den du siehst, da Bruder zu sein?
Das bedeutet mich sehr viel, Bruder zu sein in einem Gebilde, was 600 plus Jahre gedauert hat. Sowas gibt's in der ganzen Welt ganz, ganz wenig. Ich gebe dir ein gutes Beispiel. Ich hatte im Sommer Freunde zum Besuch aus USA und die wollten Stadt sehen und wir gingen zum Rahabdeck. Und dann sagte ich denen, dass hier ist Apotheke gewesen schon 140 Jahre davor, als Kolumbus Amerika entdeckt hat. Versuch mal, das vorzustellen. Und solches Beispiel war für die komplett unerwartet. Und die standen da einfach blöd rum und wollten nicht aus Apotheke rausgehen. Das ist die gleiche Geschichte.
Es ist für dich auch persönlich, du bist ja Historiker, richtig, ursprünglich?
Nein, ich bin Germanist.
Germanist, ja. Daher kannst du auch so gut Deutsch.
Danke. Aber ich bin immer Hobby-Historiker gewesen. Das hat schon von Kindheit an, hat das mich sehr interessiert. Und niemand kann hier sich vorstellen, wie sah aus die Stadt Tallinn, die Altstadt, 70er Jahre. Das war sehr authentisch. Es war dreckig. Alles war schief. Aber nichts war renoviert. Aber alles, was aus früheren Zeiten kam, es war da. Authentisch. Und ich habe in der Altstadt wirklich viel Zeit verbracht und viele Details gefunden, entdeckt, die heute komplett wegrenoviert sind. Und es war sehr, sehr authentisch. Es wurde alles mit Holz geheizt. Überall war Asche. Alle Schornsteine. Wenn das war schlechtes Wetter, dann die Straßen qualmten, weil das ging nirgendwo weg. Es gab keine Leute. Und es war schon faszinierend. Und das hat mich schon von Kindheit an sehr beeindruckt. Das war eine komplett andere Welt, als das heute ist. Alle Hinterhöfe, die waren offen. Es gab sehr kleine Betriebe. Leute wirklich wohnten in der Altstadt. Es war sehr begehrt, in der Altstadt zu wohnen. Und es gab keine Autos. Und das war so unterschiedlich und das hat mich tiefst beeindruckt.
Jetzt gibt es ja umso mehr Autos. Kommen wir dadurch auch gleich zu deinem Berufsfeld. Du verkaufst sozusagen Autos als Germanist. Ja. Wie ist das damals zustande gekommen?
Durch Zufall. Ich fange dann arbeiten als Dolmetscher, Lehrer. Und ich dolmetschte viel. Und dann an einem estnischen Unternehmen wurde damals VW und Audi Vertrag angeboten. Und ich wurde mitgenommen als Dolmetscher nach Wolfsburg. Ich habe das da alles dolmetscht, gemacht, Vertrag war unterzeichnet. Und auf dem Rückflug, Inhaber dieser Firma hat mir angeboten, das möchtest du diese Firma leiten? Es war 92, glaube ich. Ich war damals 26 Jahre alt. Und eins war mir klar, mit Dolmetschen und Lehrerarbeit war nicht zum Leben, nicht zum Sterben. Das erste Kind war klein, ich musste was anderes machen. Und sagte dann, ich hatte keine Ahnung darüber. Bin nicht dabei geblieben.
Bis heute?
Bis heute. 33 Jahre.
Erinnerst du dich noch an das erste Auto, das du verkauft hast?
Ja. Das war ein Audi 80 mit 5-Zylinder-Motor, dunkelgrün Metallic, helle Velour-Interieur.
An wen, weißt du das auch noch?
Ja, nein, er ist noch schon Privatperson. Ja,
und was war das für ein Gefühl damals?
Damals, wir hatten so wenig Autos verkauft, dass jedes verkaufte Auto war eine Errungenschaft. Wenn wir erstes Jahr 100 Autos machten, war das schon gut. Und als Gruppe 2024, wir haben in Estland, Lettland, Litauen, wo wir tätig sind, importiert und verkauft knapp mehr als 12.000 Neuwagen.
Das ist ein Riesensprung. Ne? Also hast du es irgendwann mal bereut, diesen Schritt damals, in den Sprung ins Wasser?
Schon habe ich. Weil Lehrerarbeit als solche und Dolmetschen, das ist mir sehr gefallen. Und ich war gut, was ich machte. Natürlich habe ich bereut, aber dann irgendwie muss man leben auch.
Aber Autos faszinieren dich ja auch in deiner Freizeit.
Ja, und das verstehen die Leute auch nicht, die Anfang 90er nicht gesehen haben. Es war totales Armut. Es war alles sehr, sehr arm. Und du konntest tanken 5 Liter, hattest kein Geld mehr. Dann Kinder kriegen jeden Tag bisschen etwas Süßes. Ja, du konntest keine Windeln kaufen, weil du kein Geld hattest. Und wir alle waren total arm. Weil wir hatten nichts zu erben. Es gab nichts. Einfach. Und aus diesem Loch rauszuklettern, das brauchte schon wahnsinnige Arbeit. Als Lehrer unmöglich.
Hast du aus der Not eine Tugend gemacht, ja, sozusagen, ja. Aber dich fasziniert das Auto an sich aber doch.
Ja, schon, weil mein Großvater, ganzes Leben lang in Rennsport tätig, er war erste, wie heißt das auf Deutsch, sagen wir die Richter, er war erste international anerkannte Rennsportrichter in der Sowjetunion. Und wie er das schaffte, habe ich keine Ahnung. Aber er hatte 70er Jahre, er hatte BMW. Das war wie ein UFO hier in der Stadt. Alle kannten das Auto. Weil es gab in gesamten Teilen, glaube ich, 3 oder 4 ausländische Autos. Und das war schon was. Und ich glaube, dass die Neigung zum Autos und Rennsport kommt aus meinem Großvater.
Das hat dich geprägt damals. Das hat dich geprägt.
Ja.
Fährst du noch Rennen?
Ich bin mein letztes Rennen gefahren 2003. Mit Rennsport ist es so, dass es gibt generell ganz, ganz wenige Leute, die können das machen älter als 40 Jahre. du wirst langsam. Du wirst einfach langsam. Und das, es macht keinen Sinn. Wenn du auf dem Podium gewesen bist, etwas gewonnen hast, dann macht es keinen Spaß mehr. Und ich habe erkannt 2003, dass ich werde langsam, habe aufgehört.
Und seitdem auch überhaupt nicht mal privat mehr.
Ach, privat. Natürlich. Sommer, 2, 3 Trackdays. Hm. Etwas.
Hattest du damals, du hattest erwähnt, dein Großvater war dann der Richter, du hattest diesen Bezug als kleines Kind schon zu den Autos. War das dann auch so ein ausschlaggebender Punkt, wo du dachtest, okay, ich gebe jetzt dann die Dolmetscher auf, den Lehrerberuf, weil ja doch dieser Bezug schon da war. Das ist leichter auch dir das, viel als...
Auch das war klar. Und dann eigentlich habe ich sehr viel Glück gehabt, dass ich konnte die zweite Sache machen, was ich sehr gerne mache. Ich habe im Automobilgeschäft viel Erfolg gehabt. Es ist nie langweilig gewesen. Und das ist ein guter Weg gewesen. Aber in der Idealwelt wäre ich Dolmetscher-Lehrer geblieben.
Bist du aber nicht. Dafür bist du heute bei den Schwarzhäuptern. Herzlichen Dank, Jussi, für das Gespräch. Vielen Dank.
Sehr gerne. Danke dir auch.
Alles Gute.
Danke. Ja, danke, gleichfalls.